Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Carla Ströher.
Mein Bielefeld-Geräusch.
Die Güterzüge in meinem alten Haus, wo ich groß geworden bin.
Mein Bielefeld-Platz.
Das Bauernhausmuseum.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Nostalgie.
Carla, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts. Schön, dass du da bist.
Danke, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Total gerne. Carla, dass Bielefeld eine ganz lebendige Start-up-Szene hat, das wissen wir, das ist bekannt. Aber du kannst das sicherlich nochmal ganz anders beurteilen, denn du bist ein lebendiger Teil davon. Du bist Gründerin des Unternehmens Pure You. Zusammen mit deinem Partner Leo macht ihr Kosmetik für sensible Haut. Und das ja auch schon eine ganze Weile und auch sehr erfolgreich. Und das Ganze ist entstanden in einer WG-Küche.
Richtig.
Was war da los, Carla? Erzähl.
2016 habe ich ein Studium angefangen in Münster und hatte extreme Hautprobleme. Ich bin mit Neurodermitis groß geworden als Kind, im Gesicht und am ganzen Körper. Deshalb war ich immer sehr achtsam, was ich auf meine Haut packe und bin eben auch mit Naturkosmetik groß geworden, also mit dem Bewusstsein für Produkte, die eben möglichst natürlich sind, mit guten Inhaltsstoffen. Genau, und 2016 habe ich dann noch Akne bekommen nach dem Absetzen von meiner Pille und dann ist natürlich nochmal so ein ganz neues Feuer entfacht worden. Und in meinem Studium hatte ich Chemiekurse und habe mich dann beschäftigt mit, wie Formulierungen besser funktionieren können für meine Haut, also Kosmetikprodukte. Ich hatte immer Angst, Make-up auf meine Haut zu packen, weil ich wusste, die meisten Make-up-Produkte haben einfach keine guten Inhaltsstoffe oder können die Akne noch triggern, meine Neurodermitis triggern durch Duftstoffe, durch Alkohole, durch ganz viele Inhaltsstoffe. Und ich habe mir die Formulierungen angeguckt und einfach gedacht, was kann man verbessern für meine Haut? Und dann habe ich in meiner WG-Küche angefangen, Formeln aufzustellen und auszuprobieren, zu testen. Und so bin ich dann zu meinen Formulierungen gekommen, aber nicht mit dem Hintergedanken, ein Unternehmen zu gründen.
Erklär doch nochmal bitte für alle, die es nicht wissen, was sind denn Formulierungen?
Formulierungen sind die verschiedene Inhaltsstoffe, die zusammengefügt werden, wie eigentlich ein Rezept für einen Kuchen, damit ein Endprodukt entsteht. Also ein Lippenstift hat eine Formulierung. Das wird deklariert auf der Verpackung durch die Inki-Liste. Das sind die einzelnen Inhaltsstoffe, die so ein Kuchen oder auch Lippenstift ausmachen.
Okay. Genau. Und irgendwann hast du gemerkt, okay, wenn ich es so und so zusammen bastel, dann tut's mir gut.
Genau.
Das Ganze hat aber nicht nur einen kosmetischen Hintergrund, ne? Du hast eben schon gesagt, du bist mit Neurodermitis aufgewachsen. Ja. Das ist was wahnsinnig belastet, ne? Wenn man Probleme mit der Haut hat.
Ja. Ja, das ist natürlich einerseits genetisch bedingt und andererseits psychisch bedingt. Und wenn man auch immer wieder Angst hat, dass es wieder aufwachen könnte, dann ist man in so einem Teufelskreis auch. Und ja, ich habe einfach extrem darauf aufgepasst, was ich auf meine Haut packe und welche Inhaltsstoffe und was funktioniert und was nicht funktioniert, habe ich über die Jahre gelernt. Und das kennen vielleicht auch ganz viele andere, die Hautprobleme haben. Die sind ganz vorsichtig mit den Produkten, die sie auf ihre Haut packen. Und so war es bei mir eben
auch. Ich sage das deshalb auch nochmal, weil viele vielleicht ja auch sagen könnten, ach na ja, gut, wenn du eine empfindliche Haut hast, dann schmier dir halt nichts drauf.
Ja, ja, aber das ist eben auch nicht das, was man möchte. Man möchte ja trotzdem irgendwie präsentabel aussehen und das Gefühl haben, ich kann normal leben und ich möchte nicht die ganze Zeit durch meine Neurodermitis eingeschränkt sein in dem, was ich auf meine Haut packe. Und ja, das ist, man möchte einfach ganz normal, ich möchte mir auch vielleicht nicht mal schminken oder gut aussehen, wenn ich abends rausgehe und möchte nicht Angst haben, dass meine Haut danach explodiert.
Mhm. Und Hautprobleme sind ja auch nicht zwangsläufig immer ein Frauenthema, ne? Nein. Es gibt ja nun genug Männer, die Probleme damit haben, mit Neurodermitis, mit Akne.
Ja, und das Problem wird immer größer tatsächlich. Also zurzeit ist der Trend der Überpflegung einfach extrem groß. Also, dass viele Leute ganz viele Trends ausprobieren. Chemische Peelings oder ja, irgendwelche Masken und einfach übertreiben. Also wirklich eine 10-Step-Skincare-Routine, von denen man immer mehr mitbekommt und die Haut überpflegen und dadurch einfach eine schlechte Hautbarriere bekommen, dadurch nochmal Hautprobleme entstehen. Also ich glaube, oder ich weiß, dass das Problem immer, immer größer wird.
Ja. Und so sind aus deinen Problemen in deiner Jugend ist einfach eine Firma geworden, ne?
Ja. Ja.
Also was ich so ein bisschen vermeiden möchte, ist zu sagen, oh, wow, du bist so eine junge Frau, wie hast du das denn dich getraut?
Mhm.
Denn Männern würde ich diese Frage ganz sicherlich nicht stellen.
Mhm. Trotzdem ist es eine relevante Frage.
Ja.
Also ich kann da mal ganz kurz drauf eingehen.
Weil auf jeden Fall.
Die Ängste, die man hat, als Frau zu gründen, gibt es auch bei Männern, 100%. Jeder hat Ängste zu gründen oder Bedenken. Aber bei Frauen ist es einfach viel ausgeprägter. Also wir haben zum einen immer, haben wir häufiger das Gefühl, dass wir Sachen nicht können, dass wir vielleicht nicht genug Kraft haben oder auch vielleicht die Ressourcen nicht haben, weil wir vielleicht auch in die Familienplanung irgendwann gehen möchten und wir wollen uns vielleicht nicht so ein Brett ans Bein binden. Also das sind so ganz, ganz viele Ängste, die da zusammenkommen, die es einfach, was ich mitbekommen habe in dem Ökosystem, dass viele Frauen sich einfach nicht trauen. Und bei mir brauchte es eben auch diesen Partner, der gesagt hat, ach, das ist doch kein Problem. Wir können das doch einfach machen. Das hätte ich niemals gemacht.
Wie stelle ich mir das vor? Wie habt ihr beide euch dann irgendwann an die Hand gefasst und gesagt, los, komm, jetzt mal in die Firma. Wie ist das entstanden?
Ja, also ich habe Leo, meinen Geschäftspartner, in Wien kennengelernt. Er hat da BWL studiert und ich habe da gearbeitet. Und dann hatte er immer gesehen, dass ich meine eigenen Produkte mit in meinem Kulturbeutel habe und hat mich natürlich gefragt, was das ist. Und dann sind wir so von Höchstchen auf Stöckchen gekommen. Dann haben wir darüber geredet und ich habe ihm einfach erzählt, was meine Probleme sind, was meine Probleme immer waren und dass ich einfach meine Haut in einem guten Zustand halten möchte mit meinen Produkten und mich auch gar nicht traue, unbedingt andere Produkte auszuprobieren. Und hat er gesagt, sein BWL-Gehirn hat dann gesagt, das ist doch mega interessant, dann haben das doch wahrscheinlich auch andere Leute das Problem, oder? Gibt es da eine Marktlücke? Und ich habe gesagt, ja, mit Sicherheit. Und dann haben wir angefangen, Pläne zu schmieden. Und dann ist diese Anfangseuphorie auch da.
Ja.
Das Gefühl, wow, vielleicht kann man wirklich was bewegen und anderen Leuten helfen und vielleicht kann man da was draus schaffen. Und in Deutschland gab es eben diese konventionellen Naturkosmetikmarken, die oft mit Alkohol, Duftstoffen, ätherischen Ölen arbeiten, was einfach für meine Haut überhaupt nicht funktioniert. Und dann gibt es halt die ganz klassische, konservative, konventionelle Kosmetik. Und genau. Und da haben wir einfach dachten wir, da ist doch eine Nische. Die ist vielleicht klein, aber selbst wenn sie klein ist, können wir sie bedienen.
Und irgendwie, also ihr müsst ja dann angefangen haben, ne? Ihr habt Pläne geschmiedet und irgendwann, okay, ja, krass, ey, das wird jetzt unser Beruf, das wird unsere Firma, ne? Also dieser ganze Prozess.
Das war ein super langer Prozess.
Wie nennen wir unser Unternehmen? Wie finanzieren wir uns, ne? All solche Geschichten.
Also das war ein super langer Prozess von den ersten Gesprächen zu den neuen Formulierungen. Ich habe die Formulierungen natürlich anpassen müssen, weil diesmal waren sie nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen und da kommen natürlich ganz viele Regularien mit zu. Also wir haben mit Dermatologen gearbeitet, wir haben mit Chemikern gearbeitet, dann kommen die ganzen Sicherheitsberichte, die alle da mit einfließen müssen, Verpackungen und das war ein super, super langer Prozess. Also wir sind Ende 21 haben wir die Marke gelauncht, also jetzt 2,5 Jahre ungefähr und gibt's uns und wir haben, ich glaube, 2019 das erste Gespräch darüber gehabt und dann 2020 nochmal und dann ging das so im Prozess ein Jahr für die Finanzierung und ja, es waren ganz, ganz viele einzelne Prozesse und ganz oft dachten wir auch, ach, wir schaffen es doch gar nicht. Nee, ich glaube doch gar nicht, wie man das so oft hat.
Und was hat euch dann wieder hochgebracht?
Ein Schicksalsschlag in meiner Familie.
Oh, okay.
Ja, genau. Der hat uns hoch, der hat mich extrem angetrieben. Ich war dann in meinem zweiten Studium. Ich habe Psychologie angefangen zu studieren und habe diesen Schicksalsschlag gehabt, musste nach Bielefeld zurückziehen und habe für mich gedacht, wenn ich jetzt mal dann, warum nicht?
Also dieses Gefühl von nichts aufschieben, jetzt machen?
Jetzt machen. Jetzt die Träume leben und jetzt hört sich immer so absurd an und wenn man das von anderen Leuten hört, denkt man, ach ja, wie süß, aber das ist wirklich so, man hat dann so ein Drive bekommt man plötzlich, Sachen umzusetzen, die man auf der To-Do-Liste hatte. Das hat mich einfach extrem motiviert.
Jetzt nicht mehr warten, machen.
Machen. Ja. Und ich habe dieses, wie gesagt, seit 2016 mit mir rumgetragen und das war 2020 und da war dann für mich so, komm, das machen wir jetzt.
Ja.
Wir gehen das an.
Und ihr geht es zusammen an, nicht nur als Geschäftspartner, ne?
Genau, auch als Liebespaar.
Ja. Herausfordernd, kann ich mir vorstellen.
Sehr herausfordernd, aber gar nicht so herausfordernd, wie man vielleicht denken würde. Also ich glaube, es gibt zwei Arten von Menschen. Entweder man passt zusammen auch als Geschäftspartner und man kann das gut trennen. Oder man ist vielleicht auch zu emotional daran und Und wir konnten es sehr, sehr gut trennen. Und jeder hat seinen Bereich und jeder konzentriert sich auf seinen Bereich. Und wenn wir mit unseren Mitarbeitern zusammen sind, sind wir Geschäftspartner, also sind wir kein Liebespaar. Und wenn wir zu Hause sind, sind wir das Liebespaar.
Boah, das könnte ich nicht trennen. Ich habe mich gerade letztens mit meinem Partner darüber unterhalten, ob wir uns vorstellen könnten, zusammen zu arbeiten. Und wir haben beide ganz klar gesagt, auf gar keinen Fall.
Hätte ich auch immer gesagt.
Okay.
Hätte ich auch gesagt, aber wir sind auch voneinander abhängig. Und wir wussten auch von Anfang an, dass wir für das Unternehmen voneinander abhängig sind. Mhm. Weil ich könnte es nicht ohne ihn, er könnte es nicht ohne mich. Und vielleicht war das auch nochmal so ein Punkt, der uns einfach gesagt hat, ja, das kriegen wir schon hin. Und wir kriegen es auch hin. Und ich glaube, viele würden daran scheitern, definitiv. Aber uns hat das zusammengebracht. Und
wie muss man charakterlich denn aufgestellt sein, um sowas zu können? Also wenn ich nochmal jetzt an meine Situation denke, wir sind da beide viel zu dominant, glaube ich. Beide viel zu sehr Alpha.
Mhm. Kompromissbereit ist, glaube ich, das beste Wort. Ja, ne? Also Kompromisse treffen, sich immer in der Mitte treffen, den anderen zuhören, ausreden lassen. Also ich glaube, das sind so die Faktoren, die super, super wichtig sind, die ich auch lernen musste. Also ich glaube, das ist ein stetiger Prozess, dass man Sachen lernen muss, dass man nicht so schnell urteilt über den anderen, dass man sich nicht so schnell auf die Palme bringen lässt, dass man nochmal durchatmet und sagt, okay, alles gut. Und ja, wir müssen beide an uns arbeiten, wir wissen beide, was man verbessern kann, was nicht, aber es läuft einfach super und wir machen das jetzt seit, ja, wie gesagt, 2,5 Jahren richtig. Und es gab noch nie den Prozess, wo wir gesagt haben, aufgrund von uns würden wir das aufgeben.
Ja.
Andere Faktoren? Ja.
Okay, welche?
Einfach so typische Sachen, die im Unternehmen aufkommen. Manchmal hat man so Blockaden im Unternehmen und man muss die halt überwinden und sich neu erfinden. Und Finanzierung, wir haben das alles selber finanziert, das war definitiv ein Thema. Wie schaffen wir das? Wir haben von ganz, ganz wenig Geld am Anfang gelebt, für uns beide, mussten super zurückstecken. Das sind solche Sachen, will man das? Weil man weiß, man könnte jetzt eigentlich gut verdienen, weil man einen guten Studienabschluss hat. Das sind so Sachen, aber wir hätten trotzdem nicht aufgegeben und aufgegeben.
Ja, toll. Ja. Ihr seid gewachsen, ne?
Sehr.
Ja. Also innerlich
auch. Innerlich.
Ja.
Im Unternehmen auch, aber innerlich würde ich auch sagen, ja.
Wie alt bist du jetzt, Carla?
Ich bin letzte Woche 29 geworden.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön. Ja.
Und wenn ich dich jetzt so sehe, wie du erzählst, du bist so klar und so selbstbewusst und reflektiert. Mhm. Wie nimmst du dich selbst wahr, wenn du dich auch vergleichst mit Carla von 2016, die in der WG zur Küche die Idee hatte?
Ja. Ich war ein super unsicherer Mensch, was ich machen wollte im Leben. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute können damit vielleicht auch das nachvollziehen, weil wir haben so viele Möglichkeiten, die wir umsetzen können. Und das merke ich einfach immer wieder, wie unsicher einen das macht, wenn man eben alles machen kann. Und das hatten unsere Eltern gar nicht, das hatten unsere Großeltern gar nicht. Die haben einen Weg gewählt und sind den gegangen. Und ich habe sehr damit gestruggelt, was ich im Leben machen möchte und habe nie das Richtige gefunden, hatte ich immer das Gefühl. Und war auch nicht so ganz ehrlich zu mir selber, muss ich auch sagen. Also ich habe immer mich in eine Schublade gesteckt und dachte, okay, wenn ich das mache, dann könnte das toll sein. Wenn ich das mache, könnte das toll sein. Aber ich habe nicht ehrlich auf mich gehört. Zum Beispiel, ich habe mich nie doll geschminkt. Nie. Ich habe mich nie irgendwie, also vielleicht mal Wimperntusche oder ein bisschen Blush, mehr nicht. Ich habe aber immer YouTube-Videos geguckt, wo sich Leute schminken. Tutorials. Mhm. Mein ganzes Leben. Mich hat das so interessiert. Und ich habe das niemandem erzählt. Und ich habe nie dazu gestanden, weil ich das total oberflächlich und tussig fand. Und jetzt merke ich, ach, okay, interessant. Das passt ja total zusammen. Ja, und also, manchmal muss man auch ehrlich zu sich selber sein.
Ja.
Und nicht, was andere Leute von einem erwarten oder was man denkt, was gut ankommt. Mhm. Psychologie, okay, toll. Mein Vater war Psychologe. Ich dachte, das wäre vielleicht dann mein Weg. Aber war es vielleicht doch nicht so. Vielleicht kriegst du auch andere Sachen.
Also wirklich so eine Selbstfindung, ne?
Ja,
also was möchte ich eigentlich sein, was kann ich sein, unabhängig von den Vorstellungen der anderen, ne?
Ja.
Bist du mit Vorstellungen von anderen aufgewachsen, also in deinem Elternhaus?
Gar nicht. Ich bin super frei aufgewachsen. Ich durfte immer machen, was ich wollte, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass ich so unsicher war, weil ich so viel Freiheiten hatte, was natürlich total toll ist und schön ist und ich super dankbar dafür bin. Und ich durfte alles ausprobieren und meine Eltern haben immer gesagt, teste doch einfach alles, probier dich doch aus, du bist doch jung. Und es war toll, weil ich habe so viel in meinen jungen Jahren gemacht, wenn ich das Leuten erzähle, dann denke ich, nee, wann hast du das alles gemacht?
Was für Sachen erzähl mal.
Ich habe erst Ökotrophologie studiert, deshalb auch in meinem ersten Studium habe ich meine Chemiekurse gehabt und ab da mich mit Formulierungen auseinandergesetzt, als mit meinem Studium. Das habe ich so ein bisschen nebenbei gemacht und dann habe ich gemerkt, irgendwie ist das doch nicht so das Richtige. Dann habe ich Design studiert, habe ein Jahr beim Fernsehen gearbeitet, habe Babylon Berlin in der Kostümabteilung gearbeitet.
Ach was, ach cool. Genau.
Dann habe ich das studiert, dann habe ich an der Staatsoper in Wien gearbeitet im Kostümbereich und habe da die Produktionsassistenz gemacht für die Kostüme. Und und dann habe ich Psychologie angefangen zu studieren und in meinem Studium habe ich dann gemerkt, also viel ausprobiert. Ich habe zwar ein abgeschlossenes Studium, aber trotzdem war ich mir da irgendwie dann noch nicht so sicher, was ich machen möchte.
Ja, genau, was du sagst, ne? Diese vielen Möglichkeiten, die ich vielleicht in meiner Generation, weiß ich nicht, ob ich die so hatte, vielleicht nicht. Mhm. So toll das auch aussieht und so neidisch dann auch vielleicht die Boomer drauf gucken, so schwierig ist es dann doch.
Super schwierig. Für viele. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, sich so auszuprobieren, damit man sagen kann, ich habe das getestet und es war nicht meins.
Wenn es geht. Genau, ist natürlich super privilegiert, wenn es geht. Ne?
Ich rede aus einer ganz privilegierten Richtung und das kann nicht jeder. Ich habe zwar auch immer dafür gearbeitet, also ich habe das jetzt nicht alles von meinen Eltern finanziert bekommen, aber natürlich muss man sich das trotzdem leisten können. Ich habe immer viel zurückgelegt, ich habe immer gearbeitet und habe von nicht viel gelebt so und deshalb konnte ich das mir erlauben und mir war Bildung halt super wichtig. Ich habe gesagt, das ist für mich ein Privileg, was ich nutzen möchte.
Ja.
Wir sind in Deutschland, wir können so günstig in Anführungszeichen studieren, was es ja in anderen Ländern nicht gibt. Und deshalb möchte ich das für mich nutzen und ausprobieren und testen.
Ja.
Und sehen, was ich wirklich mag und was wirklich meine Interessenfelder sind. Und ich muss auch sagen, auch Arbeiten hat mir extrem weitergeholfen, in ein Unternehmen zu gucken und zu gucken, okay, wie sieht der Job am Ende wirklich aus? Wofür studiert man das eigentlich? Also das war auch sehr, sehr sinnvoll.
Und aus dieser unsicheren Frau, die 2016 in der WG-Küche gesessen hat und gesagt hat, ey, vielleicht so in diese Richtung oder doch irgendwas anderes.
Ja.
Was ist heute draus geworden? Carla heute, 29 Jahre alt.
Im geschäftlichen Sinne sehr sicher, würde ich sagen. Und auch, was ich mit meinem Leben machen möchte, sehr, sehr sicher. Also ich habe nicht einmal gedacht, vielleicht ist es doch nicht das Richtige, sondern ich weiß jetzt, wofür ich bestimmt bin. Das ist der Wahnsinn. Also das ist so ein tolles Gefühl, wenn man das andere Gefühl kennt. Aber natürlich hat man trotzdem auch noch Unsicherheiten und es geht nicht alles weg. Und ich bin 29 geworden. Ich fühle mich noch wie 22. Und ich bin auch froh. Und Unsicherheiten bleiben, glaube ich, ein ganzes Leben lang.
Ja. Yeah.
In allen Dingen.
Ja.
Wir machen eine kleine Pause, in der ich euch unseren heutigen Werbepartner vorstellen möchte. Und zwar ist das die Volksbank Bielefeld-Gütersloh. Was manche von euch vielleicht noch nicht wissen, in der Volksbank am Kässebrink, da könnt ihr nicht nur Finanzthemen besprechen. Die Lobby ist ein toller Treffpunkt für Kunst, Kultur, Design und Genuss. Zweimal im Jahr warten da wechselnde Ausstellungen auf euch, Events, der regionale Konzeptstore, der bietet Produkte von Manufakturen aus OWL an und natürlich bekommt ihr Kulinarisches. In der frischen Mische gibt es von der belegten Stulle bis zu regionalen Eintöpfen alles für die Mittagspause in gemütlicher Atmosphäre. Einen ganz herzlichen Dank an die Volksbank Bielefeld-Gütersloh für die Unterstützung. Mehr Infos bekommt ihr auf der Seite der Volksbank. Viel Spaß beim Erkunden. Und nun geht's weiter mit der Folge.
Was macht dich unsicher noch?
Private Sachen auch oft. Also ja, man muss natürlich auch viele zurückstecken, jetzt wenn man ein Unternehmen hat. Man opfert vielleicht auch Freundschaften, die man nicht so oft sehen kann, weil die in anderen Städten wohnen und man oft absagen muss. Das sind Sachen, die mich verunsichern. Ob ich dann die richtigen Entscheidungen treffe, solche Sachen. Aber auch auf die Firma bezogen, ob man richtige Entscheidungen trifft, weil man plötzlich so eigenständig und selbstständig entscheiden darf, wenn man Mitarbeiter hat, was ist das Richtige. Und ich weiß jeden Tag, morgen kann es zu Ende sein. Das ist mir bewusst. Und deshalb bin ich halt auch vorsichtig mit meinen Entscheidungen, die ich treffe.
Ja. Aber ich denke, wenn man so einen Step gemacht hat, wie ihr,
ja,
also angenommen, das Unternehmen würde scheitern, wonach es ja gerade aktuell überhaupt nicht aussieht. Nee. Ne?
Toi, toi, toi.
Ihr, toi, 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 genau. Ihr hättet jetzt die Skills, nochmal komplett was Neues zu machen, ne?
Und das ist auch die Sicherheit für mich.
Ja.
Die Sicherheit, also ich habe, mein Vater hat mal ein Unternehmen gegründet, als er noch im Studium war, und das war ein tolles Unternehmen, aber ist gescheitert. Und ich habe halt mitbekommen, wie es ist, wenn man scheitert. Mhm. Meine Mutter hat sich mal ausprobiert, auch was Tolles und auch nicht so abgehoben. Und ich habe einfach gesehen, wie unsicher Selbstständigkeit ist. Und habe mir mal gedacht, das ist das Unsicherste, was man im Leben machen kann. Mhm. Mittlerweile habe ich ein ganz anderes Gefühl dazu. Mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist eigentlich das Sicherste, was man im Leben machen kann. Weil man selber alles entscheiden kann, weil man alles in der Hand hat und man nicht von jemand anderem abhängig ist, von einem Arbeitgeber, der einen auch morgen kündigen könnte.
Ja, ja, klar.
Sondern, oder von der, klar, von der Wirtschaft ist man immer betroffen, aber ich habe einfach viel mehr in meiner eigenen Hand und es gibt mir eine unglaubliche Sicherheit.
Mhm.
Und das, was ich gelernt habe, weiß ich auch, dass ich das für so viele Dinge anwenden kann. Deshalb bin ich da auch sehr, sehr zuversichtlich. Selbst wenn es morgen scheitern würde, dann weiß ich, mir geht's gut.
Toll.
Ja.
Ich könnte dich immer nur angucken gerade, weil du so so strahlst und dabei so eine, ja, so eine Euphorie hast. Das ist toll.
Ja, weil es, wenn man eben aus dieser Ecke kommt mit Unsicherheit und Ängsten, ja, und Zukunftsängsten, dann ist es so ein befreiendes Gefühl, wenn man das plötzlich nicht mehr hat.
Ja, geil.
Ja, und ich wünschte, ich könnte das so vielen jungen Menschen auch mitgeben, die das haben, die immer so Ängste haben. Und ich habe das früher auch gehört, dass Leute gesagt haben, oh, ich wünschte, ich könnte meinem Jüngeren selbst sagen, sei nicht so unsicher, hab nicht so viel Angst. Und ich wünschte, ich könnte das anderen auch mitgeben.
Das tust du ja auch, ne? Ja. Also Empowerment ist ja irgendwie schon ein großes Thema für dich. Du bist als Speakerin unterwegs. Und auch so im Kleinen, glaube ich, in Zwischengesprächen, zwischen gerade auch unter Frauen, ne? Das ist schon das, was dir wichtig ist, dazu empowern.
Definitiv, weil ich mich immer selber sehe und denke, wenn ich dieser Person das mitgeben könnte, dann habe ich schon vielleicht ein kleines bisschen gemacht und der Mut gegeben, auch wenn es vielleicht nicht ausreicht, um zu starten, aber vielleicht ist es so ein kleiner Anstoß.
Ja, fühle ich total.
Ja, und ich finde es auch so wichtig, dass man unter Frauen redet, dass man sich Mut macht, weil es ist eben einfach noch eine Männerdomäne. Und es ist einfach so, auch wenn man davon redet, Female Empowerment, trotzdem ist es schwer als Frau, finde ich.
Erlebst du das auch in deinem Alltag, wenn ihr unternehmerische Entscheidungen trefft und Leo und du, ihr dann zusammen dann irgendwie auftretet, dass ich ganz viele automatisch an ihn wenden, anstatt an dich?
Du sprichst mir aus der Seele, absolut.
Ja.
Also ich kann eine Geschichte erzählen, als wir gestartet sind, habe ich viele Mails geschrieben und keine Antworten bekommen häufig und habe irgendwann Leos Signatur verwendet und Leos E-Mail-Adresse verwendet. Und darauf haben wir die Antworten bekommen.
Mhm.
Auch von denselben Menschen, die mir nicht geantwortet haben. Und das hat mir quasi so ein Aha-Moment, weil das wusste ich natürlich vorher nicht, dass das so ein Ding ist. Das muss man erstmal lernen. Und bei jedem Mietvertrag, den wir unterschrieben haben, bei allen Geschäftsentscheidungen war Leo immer der Ansprechpartner. Das ist der Wahnsinn.
Was geht denn in dir vor?
Ich akzeptiere das. Ich sag da auch nichts zu. Aber ich nehme das wahr und ja, frag mich, was man verbessern könnte.
Mhm.
Weil ich glaube, Leo und ich sind im Geschäftsumfeld, sind wir beide, treten wir sehr, sehr selbstsicher auf. Und ich glaube nicht, dass das daran liegt. Also ich glaube, da sind wir relativ auf einer Höhe, was das angeht. Aber das ist einfach noch das alte Bild. Der Mann ist der Ansprechpartner für geschäftliche Entscheidungen.
Ja, total.
Und die Frau, die tappert hinterher.
Ja.
Das ist leider...
Es ist unglaublich und es passiert immer noch, es ist 2024.
Ja.
Ich bin nun 20 Jahre, naja, fast 20 Jahre älter als du, nicht ganz. Naja, ist auch egal. Und ich bin letztens doch tatsächlich, als ich ein Auto gekauft habe, bin ich gefragt worden, ob mein Mann da nochmal drüber gucken möchte. Fragen Sie das Männer eigentlich auch?
Haben Sie das gefragt?
Hast du das gefragt? Ich habe gefragt. Ja? Ich habe gefragt und habe gesagt, fragen Sie das Männer auch, ob sie das nochmal mit ihrer Frau absprechen? Und der war pikiert und sagte, nee, stimmt eigentlich. Was passiert immer wieder? Und diese Gegenfrage, fragen Sie das Männer auch, finde ich immer ganz gut. Also die hat mich schon oft weitergebracht.
Das ist natürlich, weil man selber in einer Machtposition ist, in dem Sinne, wenn man was kauft.
Ja.
Aber wenn man selber nicht in einer Machtposition ist, sondern
was will,
was möchte, dann traut man sich eben solche Sachen nicht unbedingt. Dann würde man nicht, also ich nicht. Es gibt vielleicht auch tolle Frauen, die sich das trauen und ich habe einen riesen Respekt davor, aber wenn es um wichtige Entscheidungen geht, dann traue ich mich da nicht, dann da ja irgendwie ein Machtgefälle aufzubauen.
Das kommt noch.
Vielleicht.
Ja, ganz gut. Ja,
ich lerne bestimmt noch und ich bin noch in der Anfangsphase und bin 2,5 Jahre drin und deshalb, aber ja, ich hoffe, vielleicht kann ich da auch noch irgendwas bewegen.
Ganz bestimmt.
Wenn es nur bei einer Person ist.
Das tust du ja schon. Das tust du alleine ja auch schon durch das Produkt, das du entwickelt hast. Ne? Also wenn dir Menschen schreiben, Mensch, mir hat das geholfen, ich kann das verwenden. Und das tut doch irrsinnig gut auch, oder?
Das ist für mich das Allergrößte. Wir kriegen immer Bewertungen. Und ich merke, wie mich das emotional entweder extrem freut oder natürlich auch extrem runterzieht. Es kriegen natürlich auch mal schlechte Bewertungen. Das passiert. Ich glaube, wir haben jetzt fast 2000 Bewertungen und da ist auch mal eine Ein-Sterne-Bewertung bei und das zieht einen absolut runter. Das ist mein Baby, was kritisiert wird. Aber die ganzen 5-Sterne-Bewertungen, das ist natürlich 98%. Es ist so toll, wenn Frauen erzählen, dass sie Hautprobleme haben und dass sie sich jetzt endlich trauen zu schminken und dass sie endlich was gefunden haben nach 40 Jahren. Mit Rosacea oder Neurodermitis oder was weiß ich. Das ist so ein tolles Gefühl und sagen, es hat mir geholfen. Das ist richtig, richtig toll. Ja, macht mich super, super stolz. Macht mich auch emotional bei jeder Bewertung. Ich lese mir jeden Text durch und denke mir, kommt das bewirken, so was Kleines.
Ah, toll.
Ja.
Mir wird das jetzt erst im Gespräch mit dir richtig klar, was das bedeutet, wenn man so ein eigenes Unternehmensbaby hat und dann auch was bewirkt.
Man steckt da alles rein für sich. Und ja, das ist wie ein Baby, definitiv. Also natürlich nicht ganz genau so, aber es ist einfach, man nimmt alle Höhen und Tiefen mit und man hat so viel von sich selber reingesteckt und ja, man möchte einfach, dass Leute es lieben.
Und das tun sie.
Ja.
Wie geht es weiter, Carla? Ja. Hast du eine Idee, wie die nächste Zeit, die nächsten Jahre, wie auch immer. Wie geht es weiter für dich?
Ich nehme ehrlich gesagt jeden Tag so, wie er kommt und versuche einfach immer alles zu optimieren. Ich glaube, das ist das Wichtige, zu lernen, uns zu verbessern. Wir sind gestartet und haben gesagt, okay, wir versuchen es und gucken, wie es ankommt und verbessern. Und das ist immer noch unser Mantra. Also ich glaube, viel mehr habe ich jetzt nicht, wo ich sage, dass ich habe jetzt keine großen Umsatzziele oder keine großen Ziele, dass ich sage, wir brauchen so und so viele Mitarbeiter, sondern ich will einfach besser werden und wachsen, nicht stagnieren.
Ja, voll
das ist
schön.
Einfach.
Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute dafür und Leon natürlich auch.
Dankeschön.
Danke dir für deine Einblicke.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Voll gern.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen. Wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.